Außenpolitik im traditionellen Sinne zielt auf den Erhalt, Ausbau und die Festigung von Machtpositionen des souveränen Nationalstaats. Im internationalen Umfeld nimmt der Staat seine ökonomischen und sicherheitsstrategischen Interessen wahr. Die Politik ist ausgerichtet auf Nutzen- und Effizienzmaximierung der eigenen Nationalökonomie. Nachteile, die sich für andere Staaten dadurch ergeben, sind im besten Falle nicht von Interesse, im schlimmsten Falle aber sogar intendiert. Internationale Solidarität zwischen den Nationalstaaten scheint im Kapitalismus schwer realisierbar. Innerhalb des kapitalistischen Staatensystems treten die einzelnen Nationalstaaten notwendig zueinander in Konkurrenz und sind im internationalen Kräftespiel jeweils zur Selbstbehauptung gezwungen. Die in der Außenpolitik einsetzbaren Machtmittel resultieren aus der wirtschaftlichen und militärischen Potenz des Staates sowie aus seinem Ansehen im Ausland. Konflikte sind vorprogrammiert, die in der Regel mit den Mitteln der Diplomatie, aber auch mit militärischen Mitteln gelöst werden können. Der systemimmanente Konkurrenzmechanismus impliziert die Notwendigkeit einer staatlichen oder auch suprastaatlichen Souveränität, die bereits durch die Existenz anderer Staaten oder Suprastaaten relativ eingeschränkt und damit immer wieder herausgefordert wird. Das staatliche Militär erfüllt deshalb den Zweck des Schutzes nicht nur der Grenzen und des Staatsvolkes, sondern vor allem der Umsätze und Profite nationaler wie transnationaler Kapitale. Der Status einer Nation drückt sich damit vor allem auch in der Schlagkraft ihres Militärs aus. Die Voraussetzung für die Souveränität eines kapitalistischen Staates besteht in der Abgestimmtheit und Funktionalität der Triade aus Wirtschaft, Politik und Militär nach innen und außen. Als besonders evident mag dieser Umstand dann erscheinen, wenn, wie im Falle der Bundesrepublik in den Jahren nach 1945, die staatliche Souveränität aberkannt und nur langsam wieder zurückzugewinnen war. Es wurde klar, dass in einer Zeit wie der unsrigen Politik, sagt Konrad Adenauer, so viel Kraft hat, wie die militärische Kraft bedeutet, die hinter ihr steht. Ohne Kraft wird unser Wort nicht beachtet. Die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland war bis 1989-90 eingeschränkt. Bis zur deutschen Einheit galt der westdeutsche Staat vielen Konservativen zugleich als ein wirtschaftlicher Riese und als ein politischer Zwerg, weil er seine Außenpolitik nicht unabhängig gestalten konnte und sich den Weltmächten innerhalb der Bündnissysteme unterordnen musste. Die alte Bundesrepublik wies zwei wichtige Merkmale auf. Das erste bestand darin, dass sie ihre Außenpolitik nicht unabhängig gestalten konnte, das zweite in ihrer untergeordneten Rolle als Militärmacht. Beides war Ausdruck der unvollkommenen Souveränität der Bundesrepublik und ihr damit einhergehenden Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, der Weltpolitik und von Frankreich in Europa, so André Markowitz und Simon Reich. Aus diesem Umstand ist ein kontinuierliches Bestreben des Staates nach außenpolitischer Normalisierung im Sinne der Erlangung eines Großmachtstatus und von politischer Glaubwürdigkeit mit anderen Weltmächten ableitbar. Man kann diesen Umstand auch als deutschen Normalisierungskomplex bezeichnen. Weil die politische Gleichrangigkeit nur über den Weg der Wiedervereinigung, also nicht aus eigener Kraft, erreichbar war, hat sich die deutsche Politik in besonderem, starkem Maße auf das militärische Gebiet verlegt. Die starke Konzentration der deutschen Außenpolitik auf den Bereich der Sicherheits-, Verteidigungs- und Allianzpolitik erklärt sich mithin nicht nur aus der exponierten strategischen Lage an der Nahtstelle zwischen den beiden Blöcken des Kalten Krieges. Vielmehr ging es der Bundesrepublik von Anfang an auch darum, wenigstens auf diesem Gebiet den Anschein der Zweitklassigkeit zu vermeiden. So Gregor Schölgen. Sicherheitspolitik von Adenauer bis Kohl konzentrierte sich auf die verdeckte Frage, inwiefern die Bundesrepublik Deutschland im Bereich der Sicherheitspolitik jener zweitrangigen Rolle, die ihr aufgrund der eingeschränkten Souveränität allgemein auferlegt wurde, umgehen könnte. Auch aufgrund des Nichtbesitzes von nuklearen Waffen musste der westdeutsche Staat zwangsläufig eine mindere Rolle im Kreis der Verbündeten spielen, was für Franz Josef Strauß mit der nationalen Würde nicht zu vereinbaren war. Während des Kalten Krieges galt die Verfügungsgewalt über Atombomben als das entscheidende Merkmal der Souveränität. Strauß verfolgte darum als Verteidigungsminister das Ziel, nukleare Waffen unter die Verfügungsgewalt des westdeutschen Staates zu bringen. Es ging hier nicht mehr bloß um Wiederbewaffnung, sondern um die Frage der Gleichberechtigung innerhalb der westlichen Mächte, vor allem mit Großbritannien und Frankreich. Der sogenannte deutsche Gaullismus markierte seit Mitte der 1960er Jahre den Anfang eines Ablösungsprozesses von den Siegermächten. Frankreich war unter der Politik von Charles de Gaulle Anfang der 1960er Jahre zu einer selbstständigen Atommacht aufgestiegen und nahm einen Sonderstatus innerhalb der NATO und gegenüber den USA ein. Strauß und Adenauer hofften auf ein Bündnis mit Frankreich, um so zu einer eigenständigen Atommacht aufzusteigen bzw. an der französischen Atommacht partizipieren zu können. Die französische Regierung zeigte sich zunächst sogar interessiert, dann aber folgte, aufgrund internationalen Drucks, nicht zuletzt auch seitens der Anti-Atom-Bewegung, die Aufgabe der Pläne. Die französische Regierung machte einen Rückzieher in ihrer Annäherung an die deutschen Gaullisten. Der deutsche Gaullismus war nur der erste Versuch, ein Test, wie weit es möglich wäre, die Fesseln der Souveränität zu sprengen. Die rot-gelbe Bundesregierung schlug eine andere Richtung ein. 1969 wurde ein Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Heftiger Gegner der Vertragsunterzeichnung war der CSU-Vorsitzende Strauß, der den Vertrag als Versailles kosmischen Ausmaßes bezeichnete. Bundeskanzler Willy Brandt vertröstete die Gegner des Vertrages auf eine absehbare Zukunft. Er sagte: Wenn es eines Tages die Vereinten Staaten von Europa geben wird, so sind sie nicht gebunden durch den Nichtverbreitungsvertrag, sondern können eine Atommacht werden. Anzumerken ist, dass im Kontext des Kräftegleichgewichtes in vergleichbaren Waffengattungen, aber vor allem hinsichtlich des atomaren Zerstörungspotenzials zwischen West und Ost, die Atombombe mehr den Charakter einer politischen als einer militärischen Waffe besaß. Die Atombombe diente zur Abschreckung. Ihre Existenz sollte garantieren, dass es zu einem militärischen Einsatz ihrer nicht kommt. Die Abschreckungsdoktrin bedeutete gegenüber dem mehr oder weniger eingeschränkten Jus ad bellum, dem Recht zum Krieg, einen schmalen zivilisatorischen Fortschritt. Zwar schließe ihre paritätische Existenz nicht aus, so Gerhard Stubi, dass die Atommächte weiterhin nach militärischer Überlegenheit streben, dennoch gehöre ein solches Streben eben zur Glaubhaftigkeit und damit zur immanenten Logik der Abschreckung, wie auch die tatsächliche mehr oder weniger glaubhaft vorgetragene kaltblütige Einsatzbereitschaft. Gerhard Stubi schreibt: In dem Augenblick jedoch, in dem man das militärische Potenzial lediglich auf seinen Abschreckungseffekt reduzierte, akzeptierte man zumindest verbal das Gewaltverbotsprinzip und gestand grundsätzlich zu, dass militärisches Potenzial auf Verteidigung, das heißt hier auf Vergeltung eines vorausgegangenen Angriffs, beschränkt bleiben müsse. Eine Militärstrategie des Blitzkrieges, das heißt also des überraschenden Erstschlages, konnte damit offen nicht propagiert werden. Gleichwohl war die Phase der atomaren Abschreckungspolitik kein nachhaltiger zivilisatorischer Fortschritt. Denn mit Auflösung der bipolaren Weltordnung und dem Wegfall der militärischen Parität erhielt das Jus ad bellum wieder Vorrang vor der Abschreckung, zumal mittlerweile der Einsatz von Atomwaffen in Form von Mininukes nicht mehr bedeutet, gleich die ganze Welt atomar zu vergiften. Nach 1989-90 verlor denn auch mit dem Untergang der Sowjetunion die atomare Abschreckung an Einfluss und die USA als einzig verbliebene Supermacht machten zunehmend ihr Jus ad bellum gegenüber NATO und UN gleichsam als ein exklusives Recht geltend. Sie müssen keine ernsthaften Gegenschläge befürchten, weil ihnen keine militärische Macht gewachsen ist. Für Staaten, die von der imperialen Strategie der USA und zunehmend auch der EU bedroht werden, gilt aber nach wie vor die Abschreckung als ein Verteidigungsszenario, insofern sie über Atombomben, wie etwa das kommunistische Nordkorea, verfügen und damit sich diplomatische Beziehungen zu den USA, EU etc. erkaufen, statt wie der Irak einfach angegriffen zu werden. Deutsche Außenpolitik in der Zeit des Kalten Krieges bedeutete, mit den verfügbaren Mitteln die bestehenden Rahmenbedingungen zu nutzen und eine Politik der kleinen Schritte zur Umgestaltung der Rahmenbedingungen zu betreiben. Für Gregor Schölgin habe diesbezüglich Deutschland eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. Ganz im Gegensatz zur Außenpolitik des Deutschen Reiches, dessen Prinzip es gewesen sei, die Rahmenbedingungen zu missachten und das Unmögliche zu realisieren, habe die deutsche Außenpolitik nach 1944 einen gemäßigten Realitätssinn bewiesen und sei dem Prinzip Ermöglichung des Erforderlichen gefolgt. Was aber ist für einen Nationalstaat im globalen Kapitalismus außenpolitisch erforderlich? Während des Kalten Krieges war die Konkurrenz der kapitalistischen Staaten untereinander von einer bipolaren Systemkonkurrenz überlagert. Wenn auch nach der Auflösung der bipolaren Weltordnung die kapitalistische Staatenkonkurrenz wieder ungezügelt zum Vorschein gekommen ist, sind die Staaten auch zunehmend gezwungen, aufgrund zunehmender Interdependenzen innerhalb der Weltpolitik und der globalen ökonomischen Verflechtung, die man Globalisierung nennt, miteinander zu kooperieren, sodass der traditionelle Begriff nationalstaatlicher Souveränität immer weniger zeitgemäß ist und sich die Prinzipien der nationalen Außenpolitik verändert haben. Allerdings ist Außenpolitik niemals eine rein nationale Angelegenheit gewesen, weil sie auf Aktionen und Ambitionen anderer verbündeter oder konkurrierender Staaten in unmittelbarer Nähe und aus fernen Regionen reagieren muss. Nach der Auflösung der bipolaren Weltordnung zu Beginn der 1990er Jahre kamen euphorische Visionen eines Global Governance in Mode. Governance meint die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, durch den kontroverse und unterschiedliche Interessen ausgeglichen werden und kooperatives Handeln initiiert werden kann. Der Begriff umfasst sowohl formelle Institutionen und mit Durchsetzungsmacht versehene Herrschaftssysteme als auch informelle Regelungen, die von Menschen und Institutionen vereinbart oder als im eigenen Interesse angesehen werden. Governance ist, so schreiben Ines Kartenhusen und Wolfram Lamping, allmählich zu einer sprachlich attraktiv klingenden Projektionsfläche für vage Sollzustände neuer Staatlichkeit und kooperativ-partizipativer Aufgabenbewältigung geworden und definiert sich als Differenz zu etwas, das man mit altem, traditionellen Regieren assoziiert. Es werde nunmehr die Menschheit zu einer Weltgesellschaft zusammenwachsen, hieß es. Eine neue Ära des Friedens und der Entwicklung wurde feierlich verkündet. Die Rede war von der alternativlosen One World des Kapitalismus. Es ging um das viel diskutierte Ende der Geschichte, das im Kapitalismus als der besten aller möglichen Welten erreicht worden sei. Alles dies erwies sich schnell als Illusion. Aber die alte Frage, inwiefern im Kapitalismus Antriebe zu imperialistischer Politik innewohnen, wurde außerhalb linker Diskurse nicht gestellt. Imperialismus wurde als ein überholtes Vergangenheitsphänomen ad acta gelegt. Der Imperialismus des 19. Jahrhunderts, wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Katastrophe von zwei Weltkriegen geführt hat, gehört zwar der Vergangenheit an. Imperiales und hegemoniales Denken ist dennoch nicht aus der Welt. Heute konkurrieren allerdings immer weniger die europäischen Staaten untereinander, sondern die Europäische Union, die USA, China, Russland. Das Wort Imperialismus, von lateinisch Imperium gleich Herrschaft, Herrschaftsgebiet, kam Mitte des 19. Jahrhunderts auf und bezog sich auf das Regierungssystem Napoleons III. Von 1852 bis 1870. Wenige Jahre später kam das Wort auch in Großbritannien auf. Britische Liberale verwendeten es als Kampfparole gegen den konservativen Premierminister Benjamin Disraeli. Dieser hatte Anfang der 1870er Jahre Die Erhaltung und den Ausbau des Empires durch Föderation und Expansion zu einem vordringlichen Ziel britischer Außenpolitik erklärt. Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert erhielt der Begriff des Imperialismus jene Bedeutung, die auch heute noch ihm beigemessen wird. Dies steht im Zusammenhang mit der territorialen Ausdehnung der europäischen Nationalstaaten, die seit 1881 einen Wettlauf um die Aufteilung der Kolonien, das heißt der noch nicht beanspruchten Gebiete, begangen. Die Hochphase des Imperialismus lag zwischen 1881 und dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die Phase davor, die mit dem Wiener Kongress begann, wird als Epoche des Frühimperialismus 1815 bis 1880 bezeichnet. 1881 besetzte französisches Militär Tunesien und 1882 britisches Militär Ägypten. Damit wurde allgemein der Run auf die kolonialisierbare Welt ausgelöst. Nachdem nahezu die meisten überseeischen Gebiete restlos unter den europäischen Nationalstaaten aufgeteilt waren, gerieten diese miteinander in kriegerische Konflikte. Als besonders aggressiv dabei trat der deutsche Staat in Erscheinung, der in Bezug auf den Kolonialismus reichlich zu spät unterwegs gewesen war, aber nunmehr auch seinen Platz an der Sonne einforderte. Am Ende des Ersten Weltkrieges beabsichtigte Thomas Woodrow Wilson, die imperialistischen Herrschaftsverhältnisse zu beseitigen, und verlangte die Berücksichtigung der legitimen Interessen der kolonialisierten Länder bei der bevorstehenden Neuordnung der kolonialen Ansprüche. In denselben Kontext gehört auch Lenins Dekret über den Frieden vom 8. November 1917, in dem die Beseitigung der kolonialen Herrschaft und das Selbstbestimmungsrecht für die kolonialisierten Völker gefordert wurde. 1920 wurde der Völkerbund als internationale Institution des nationalen Interessenausgleichs gegründet. Die Entkolonialisierungsprozesse begannen, brachen sich aber endgültig erst nach 1945 Bahn. Die Bestrebungen, die imperialistische Ordnung zu überwinden, waren nicht tiefgreifend genug. Man wird den Imperialismus nicht durch eine politische Neuordnung und Entkolonialisierung überwinden können. Auch andere immanente Versuche, etwa staatliche Regulierungseingriffe in die Ökonomie, wie zum Beispiel der Keynesianismus, sind dazu untauglich. Gleichwohl verweist letzter darauf, dass, wenn die Binnennachfrage, der Konsum, in den Volkswirtschaften sinkt, der kapitalistische Zwang zum Absatz im Ausland, der Waren- und Kapitalexport, steigt. Geht es allen Ländern so, entsteht ein verschärfter Konkurrenzdruck, der durch umfassende keynesianistische Politik in begrenztem Umfang abzufedern wäre, wenn man damit auch nicht imstande ist, Imperialismus zu verhindern. Imperialismus erscheint mittlerweile als ein schillernder Begriff, der im affektiven Gebrauch als Waffe im politisch-wissenschaftlichen Handgemenge stumpf geworden ist, weil mit einer inhaltlichen Mannigfaltigkeit beladen, sodass die Trennschärfe des Begriffes verloren ging. Zum Verlust der Trennschärfe könnte auch die Unterscheidung zwischen formellem und informellem Imperialismus beigetragen haben. Während der formelle Imperialismus auf die direkte politische und militärische Kontrolle eines Territoriums abzielte, beschränkte sich die informelle Variante auf die sogenannte Penetration Pacifique, also auf die friedliche Durchdringung eines Gebietes. Das Ziel lag auch hier in seiner Kontrolle, aber eben in der indirekten, das heißt in der Regel wirtschaftlichen. Der informelle Imperialismus konnte verschiedene Formen annehmen. Dazu zählten der Freihandelsvertrag ebenso wie der Freundschafts- oder Schutzvertrag. Die häufigste und zugleich effektivste Methode der indirekten Kontrolle bestand freilich darin, Länder der überseeischen Welt wirtschaftlich und finanziell in einem Maße von den europäischen Staaten abhängig zu machen, das sich gelegentlich nur durch graduell von einer direkten politischen Kontrolle unterschied. Der Begriff des informellen Imperialismus sollte dazu dienen, schreibt Peter Alter, die zahlreichen Zwischenformen politischer, wirtschaftlicher oder auch kultureller Abhängigkeit unterentwickelter Regionen gegenüber den industriell fortgeschrittenen imperialistischen Mächten in dieser Zeit abzudecken. Diese Begriffsdifferenzierung sei in Wahrheit eine Begriffsverallgemeinerung gewesen. Die Konturen verschwimmen, sodass alle Beziehungen zwischen unterschiedlich entwickelten Ländern imperialistisch genannt werden können. In letzter Konsequenz wäre dann beispielsweise jedes wirtschaftliche Austauschverhältnis zwischen Staaten unterschiedlichen wirtschaftlichen Potenzials von imperialistischen Beziehungen kaum mehr zu trennen. Alter rät aus diesem Grund zu einem zurückhaltenden Gebrauch des Imperialismusbegriffes. Dagegen spricht die Aktualität des Imperialismus. Aber so ähnlich wie Kolonialismus die präzisierende Bezeichnung für die Hochphase des Imperialismus 1881 bis 1919 gewesen ist, könnte man für die andauernde Phase nach 1990 eine präzisierende Bezeichnung finden. Da die neue Phase des Imperialismus nicht mehr damit zu tun hat, fremde Gebiete durch Landnahme unter direkte Kontrolle zu bringen, dafür aber andere Regierungen massiv unter Druck zu setzen und in ihrer Souveränität einzuschränken, um vermittelten oder gar direkten Zugriff und Gestaltungsmacht auf die ausländischen Märkte zu erhalten, mithin es um die Frage der Hegemonie geht, könnte man diese neue Phase des Imperialismus als Hegemonialismus begreifen. Es ist jedenfalls eine weit verbreitete Illusion, davon auszugehen, dass der Imperialismus der Vergangenheit angehöre. Für gewöhnlich wird die Antiquiertheit des Imperialismus damit begründet, dass es den modernen Nationalstaaten im Zeitalter der sogenannten Globalisierung nicht mehr um die Erweiterung ihres territorialen Besitzes und schon gar nicht mit den Mitteln der feindlichen Landnahme, der Landnahme durch Krieg, gehen könne. Die Gier nach Land entspricht denn auch, so die klassische Imperialismustheorie, dem Habitus der Feudalklassen, von denen heute in den modernen Gesellschaften keine Rede mehr sein kann. Aber auch wenn die Feudalklassen in den fortgeschrittenen Industrienationen aufgelöst sind, bedeutet das nicht, dass moderne Kriege in der Gegenwart keinen imperialistischen Grund mehr haben. Heute reicht schon die Kontrolle über die ausländischen Kapitale aus, ohne das Land feindlich nehmen zu müssen, um die nationalen Kapitalinteressen zu realisieren. Aber Krieg dient nach wie vor als letztes Mittel, um die nationalen Interessen gegenüber dem Ausland, die Gier nach Märkten oder mit Marx ausgedrückt, den Heißhunger nach Mehrarbeit durchzusetzen. Kriege sind in der Regel Ausdruck wirtschaftlicher Interessen. Und schon der Aufbau militärischer Überlegenheit gegenüber anderen Nationalstaaten dient der Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen. Dies gilt nach wie vor, auch wenn die Interessen des Kapitals immer weniger national ausgerichtet sind. Die staatliche Gier nach Märkten im Ausland hat sich seit etwa Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts quantitativ gesteigert und damit eine neue Qualität geschaffen, die man mit dem Wort Globalisierung zu begreifen versuchte. Dahinter steckte ein Trend, massiv Produktionsstätten im Ausland zu errichten, das heißt, das Kapital statt der Waren zu exportieren. Seit 1985 dominierte allmählich die Warenproduktion im Ausland gegenüber dem Warenexport. Der Absatz ausländischer Tochterkonzerne übertraf im Jahre 1992 mit 5,2 Billionen Dollar den des Welthandels mit 4,9 Billionen Dollar. Im Jahre 2000 ist der Umsatz der Tochterkonzerne im Ausland bereits doppelt so hoch wie das Weltexportvolumen. 2000 lag das Volumen der Auslandsdirektinvestitionen, also des Kapitalexports, bei 20% des Weltsozialprodukts. 1980 hat es noch bei 5% gelegen. Man sprach schließlich vom transnationalen Kapital. Die Trendwende zum Kapitalexport macht den qualitativen Wandel, die Globalisierung, aus. Das staatliche Interesse, die ausländischen Märkte zu gestalten, nahm damit zu. Denn der Kapitalexport muss wesentlich intensiver als der Warenexport durch eine demokratische und kapitalfreundliche Infrastruktur im Ausland abgesichert werden. Dies gilt weniger für die westlichen und transatlantischen Nachbarstaaten, in denen demokratische und kapitalistische Strukturen in den Gesellschaften fest verankert sind. Es gilt vor allem für die weniger entwickelten vor- und halbmodernen Länder dieser Welt. Der qualitative Wandel, der durch die Transformationsprozesse zu Beginn der 1990er Jahre ausgelöst wurde, ist mit dem Wort Globalisierung sehr unscharf bezeichnet worden. Denn die Globalisierung ist kein historisches Novum, das mit dem Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung begann, wenn mit ihr die Tendenz des Kapitals gemeint ist, sich aufgrund des Heißhungers nach Mehrwert über den ganzen Erdball auszubreiten und alles Stehende zu verdampfen, das heißt die jeweiligen rückständigen gesellschaftlichen Verhältnisse an die für das Kapital erforderlichen modernen Standards anzupassen. Bereits Marx und Engels brachten vor mehr als 150 Jahren dieses politisch-ökonomische Zwangsverhältnis des Kapitalismus auf den Punkt. Verändert hat sich an dem Sachverhalt bis heute nichts Wesentliches. So täuscht der Begriff Globalisierung Gleichzeitigkeit der Verhältnisse vor, wo die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeit der treibende Impuls der modernisierenden Dynamik in den weniger entwickelten Gesellschaften ist. Der qualitative Wandel der politischen Ökonomie besteht eher darin, dass die Universalgeschichte des Wertgesetzes seit Anfang der 1990er Jahre von etlichen Beißhemmungen befreit wurde. Erstmals in der Geschichte geriet die stets prekär gewesene Einheit aus Nationalökonomie und Nationalstaat in die Erosion und hinterließ einen mehr oder weniger depotenzierten Staat gegenüber einem transnationalen Kapital. Das Kapital kennt kein Vaterland mehr, aber es ist deshalb von diesem nicht völlig entbunden. Das Kapital kennt viele Vaterländer, und eines ist so gut wie das andere, solange in ihnen als Standorte die Bedingungen für die eine optimale Kapitalakkumulation bereitgestellt werden. Dazu fühlen sich die kapitalistischen Staaten verpflichtet, und zugleich müssen sie dafür sorgen, dass die Bedingungen ihrer nationalen Kapitale im Ausland gute Geschäftsbedingungen vorfinden. Natürlich spielt das Kapital auch die verschiedenen Vaterländer gegeneinander aus, um den Modernisierungsprozess in den einzelnen Staaten zu beschleunigen. Nach der klassischen Marx'schen Analyse galt der Staat als das ausführende Organ, das die Interessen der Kapitalisten organisiert. Er organisiert nicht so sehr die Partikularinteressen der einzelnen Kapitalisten, als vielmehr das Allgemeininteresse des Gesamtkapitals, sodass die Politik des Staates häufig im Konflikt mit einzelnen Kapitalisten stehen konnte. Die notwendige Konkurrenz unter den ihrer naturgemäß kurzsichtigen Einzelnen gefährdete das Wohl des ideellen Gesamtkapitalisten, der deshalb eine Politik der Weitsicht verfolgen, das heißt zwischen den partikularen Interessen vermitteln und Entscheidungen treffen muss, die oftmals den Widerstand der Einzelnen erregen können. Obwohl insgesamt die allgemeinen Interessen des Kapitals durch die weitsichtige Politik des Staates gewahrt bleiben, werden die einzelnen Kapitalisten in der Regel die Macht des Staates bekämpfen, jedenfalls für mehr Bewegungsfreiheit kämpfen. Die Konzerne sind demnach für eine Expansion auf einen starken Nationalstaat angewiesen, dessen Diplomatie und militärische Kraft im Hintergrund steht. Ein solcher Nationalstaat muss kriegsfähig sein. Seit den 1970er Jahren hatte die Chicago School um Milton Friedman, die den Begriff des Neoliberalismus geprägt hat, die passende Ideologie des Freihandels bereitgestellt, nach deren Konzepten die sogenannte Globalisierung gestaltet wird. Zunächst modellhaft in Lateinamerika, dann auch in den USA und in Westeuropa und nach 1989 schließlich in den Ländern des ehemaligen real existierenden Sozialismus. Die Freihandelslehre ist eine Kampfansage gegen den Marktprotektionismus, mit dem Staaten ihre jeweiligen Nationalökonomien vor dem Weltmarkt resistenter zu machen versucht haben. Diese Abschottungsmentalität gegenüber dem westlichen Kapital sollte beendet werden. Nach dem Ende des Kalten Krieges beginnen die USA im Rahmen ihrer neuen Globalstrategie, ihren Status als Supermacht auszubauen. Die Umfunktionalisierung der internationalen und supranationalen Institutionen des Global Governance zu Instanzen der unmittelbaren Einflussnahme zur Durchsetzung einer neoliberalen Weltwirtschaftsordnung steht in einem direkten Wechselverhältnis mit den Bedingungen der Systemkonfrontation. Die Vereinigten Staaten sind dabei, die Architektur internationaler Politik so zu verändern, dass ihre ökonomische und militärische Hegemonie in der methodischen Umsetzung keiner Beschränkung, keiner korrigierenden Macht und keinem Veto mehr unterliegt. Dies schließt die Kompetenz ein, sich über die Souveränitätsrechte anderer Nationen hinwegzusetzen, auch die Definitionsherrschaft, Staaten oder Organisationen als terroristische Gefahrenherden zu etikettieren und kriegerisch stillzulegen, gegebenenfalls auch präventiv. Verändert wird damit auch die Funktion der Vereinten Nationen, ebenso die der NATO. Herkömmliche völkerrechtliche Anforderungen werden im Zuge der weltarchitektonischen Neuordnung obsolet, so Arno Klönne. Mit den supranationalen Institutionen IWF, Weltbank und WTO wird den neoliberalen Konzepten eine machtvolle Durchschlagskraft verliehen. Durch die Koppelung der Kreditvergabe und der Entschuldung der Dritten Welt gegenüber den reichen westlichen Industrienationen an die Einhaltung bestimmter Kriterien, die im Wesentlichen die Aufgabe des Protektionismus bedeuten, also Öffnung der nationalen Märkte für ausländisches Kapital, Aufgabe der Zollschranken, Kopplung der nationalen Währung an den Dollar, Reduzierung der Inflationsrate durch Einsparung der Staatsausgaben, vorrangig im sozialen Bereich, Abbau der Arbeitsrechte, Schwächung der Gewerkschaften etc. Dadurch geraten die abhängigen Länder unter direkten Einfluss der Ersten Welt, das heißt, sie werden in ihrer innen- und außenpolitischen Souveränität beschränkt. Über Supervision und Konsultationen kontrolliert der IWF die Währungs- und Finanzpolitik fast aller Länder der Welt und reguliert die Bereitstellung internationalen Geldes. Allein die G8-Staaten verfügen im Kontrollgremium des IWF annähernd über 50% der Stimmrechte. Das ist eine Dominanz, gegen die die restlichen Staaten der Welt kaum ankommen können. Die Weltbank vergibt jährlich ca. 30 Milliarden US-Dollar für Kapitalhilfe an Entwicklungsländer in Form von Krediten. IWF und Weltbank machen Währungs-, Finanz- und Strukturpolitik. Mit den neoliberalen Kriterien der Kreditmittelvergabe greifen sie aktiv in die Innen- und Außenpolitik anderer Länder ein. Die WTO ist seit 1994 die Nachfolgeorganisation von GATT, Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen. Ihre Aufgabe besteht in der Regulation des internationalen Handels mit dem Ziel der vollständigen Liberalisierung des Welthandels, also Abbau von Zollschranken und anderer Handelshemmnisse. 142 Mitgliedstaaten gehören ihr an. Internationale Regulation und Interessenausgleich funktionieren mittlerweile weitgehend ohne Ausübung direkter Gewalt. Die Hegemonie des Rechts wird allgemein anerkannt. Obwohl dazu kein offener Einsatz von Gewalt erforderlich ist, stellt die rücksichtslose Durchsetzung dieser Wirtschaftsreformen dennoch eine Form der Kriegsführung dar. In diesem allgemeineren Sinne sind Krieg und Globalisierung keine getrennten Probleme. Zu Beginn des dritten Jahrtausends gehen Krieg und freie Märkte Hand in Hand. Der Krieg ist gewissermaßen das multilaterale Investitionsabkommen der letzten Instanz. Er zerstört physisch, was durch Deregulierung, Privatisierung und die Erzwingung von Marktreformen noch nicht vernichtet wurde. Die Raketendiplomatie von heute wiederholt die Kanonenbootdiplomatie, die im 19. Jahrhundert zur Durchsetzung des Freihandels diente. So Schasudowski. Solche Staaten, die sich der internationalen Regulation widersetzen und die westlichen Normen nicht anerkennen, setzen sich dem Risiko aus, Zielscheibe für militärische Aggressionen zu werden. Die westlichen Werte Pluralismus, Individualismus und Privateigentum sollen universell anerkannt werden und als Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens weltweit Gültigkeit besitzen. Insofern diese normative Grundlage in Frage gestellt wird oder noch nicht gewährleistet werden kann, werden gewaltmäßige Machtfaktoren in die Politik mit einbezogen oder sogar durch sie abgelöst. Die Macht der USA hat gegenwärtig weltweit keine gleichgewichtigen Konkurrenten, aber es bestehen Staaten, die nicht die Absicht haben, die USA als imperiales Zentrum anzuerkennen, auch wenn sie deren ökonomischer und militärischer Vormacht zurzeit nicht Paroli bieten können. Aus alledem lässt sich schließen, das Zeitalter des Imperialismus ist nicht vorbei. So Arno Klönne. Seit 1945 hat es auf der Welt weit über 150 Kriege gegeben. An den meisten waren unmittelbar oder vermittelt entweder die USA, Großbritannien oder Frankreich mit eigenen Truppen oder Kriegsgerät beteiligt. Nur dem deutschen Staat blieb das militärische Mittel der Durchsetzung nationaler Interessen vergönnt. Es hat zweimal in dem Versuch nach der Weltmacht zu greifen, diese Welt mit fürchterlichen Kriegen überzogen und Auschwitz zu verantworten. In der Folge war Deutschland von den alliierten Sieger- und Befreiungsmächten die staatliche Souveränität aberkannt worden. Im internationalen Kräftespiel hatte der deutsche Staat aufgrund der über 50 Jahre währenden eingeschränkten Souveränität einen Standortnachteil. Die Bundesrepublik musste sich mit der Rolle des Juniorpartners zufrieden geben. Lediglich tastende Schritte einer eigenen Außenpolitik in einem strengen Ordnungsrahmen waren ihr gestattet. Das Jus ad bellum musste im Rahmen einer außenpolitischen Normalisierung zunächst erst wiederhergestellt werden, da es als wichtigstes Kriterium der Staatssouveränität nach außen gilt, jedenfalls auf der Grundlage der imperialistischen Weltordnung von 1914 und aus kapitallogisch-systematischer Perspektive, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Konservativen am ehesten eingenommen wurde. Die außenpolitische Normalisierung des Vereinten Deutschen Staates ist in erster Linie auf das Jus ad bellum gerichtet, dessen Wiederherstellung nicht nur ein Problem der Vergangenheitspolitik und der diplomatischen bilateralen Beziehungen, sondern auch ein strukturelles Problem der Bundeswehr gewesen ist. Die Bundeswehr war nach einhelliger Ansicht der deutschen Militärs und Außenpolitiker zwar verteidigungsfähig, aber nicht kriegsfähig und mithin nach 1989-90 nicht wirklich bündnisfähig, da die NATO sich von ihrem Verteidigungsauftrag emanzipierte. Normalisierung meint im außenpolitischen Bereich demzufolge die Herstellung von Einsatzfähigkeit der Bundeswehr in Kriegen, Kriegsfähigkeit, sowie ihre damit gleichbedeutende Bündnisfähigkeit. Jedwede Einbindung in kollektive Sicherheitssysteme, UNO, NATO etc., in denen das freie Recht, Kriege zu führen, den Mitgliedstaaten eingeschränkt oder gar aberkannt wird, mussten jedoch die Konservativen als unbillige Einschränkung der staatlichen Souveränität auffassen. Für Deutschland gilt aber auch, dass über die Einbindung in kollektive Sicherheitssysteme und die daraus resultierenden Bündnisverpflichtungen die strikte Absage ans Jus ad bellum teilweise umgangen werden konnte. Nachdem die alliierten Siegermächte der BRD eine eingeschränkte Souveränität zubilligten, mussten die Konservativen diese als gefesselte Souveränität auffassen, zumal sie für sie auch unvollständig war, da sie sich nur auf das halbe Territorium des ehemaligen Deutschen Reiches bezog. Die Herstellung des Jus ad bellum für den gesamtdeutschen Staat war mithin zunächst eine wesentliche Angelegenheit der konservativen Eliten, musste sich aber stets mit der NATO und nach der deutschen Einheit zunehmend mit der Schaffung einer europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik im Rahmen der EU-Integration arrangieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte nicht nur Deutschland seine Souveränität, sondern das gesamte Europa. Die alten Mächte hatten ihre Unabhängigkeit verloren. Die Einflusssphären verlagerten sich zugunsten der neuen Supermächte USA und UdSSR. Das British Empire löste sich auf. Es kam zur Blockbildung, Konfrontation zum Kalten Krieg. Anfang der 1990er Jahre begannen sich die Einflusssphären neu zu sortieren. Die UdSSR verlor aufgrund ihrer Auflösung abrupt, die USA verloren im Zuge der EU-Integration sukzessive ihre Hegemonien über Ost- und Westeuropa. Staatliche Souveränität im traditionellen Sinne bestimmt sich nach der von Carl Schmitt vorgenommenen Definition, wonach souverän ist, wer über den Ausnahmezustand nach innen und außen verfügt. Die beiden wesentlichen Potenziale des über den Ausnahmezustand verfügenden souveränen Staates ist die Befehlsunabhängigkeit sowie das Befehlen können. Dieser Souveränitätsaspekt fungiert in Deutschland als traditioneller Normalitätsstandard, der allerdings selber einer Norm nach beiden Richtungen hin unterlegen ist, sich aufhebt. Nach innen ist die staatliche Souveränität dem westlichen Standard entsprechend unveräußerliches Eigentum des Volkes geworden, auch wenn die Ausübung der Souveränität an staatliche Institutionen und der dort versammelten herrschenden Elite delegiert wird. Dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehen solle, gemäß Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes, ist in der parlamentarischen Demokratie jedoch mit der radikaldemokratischen Idee der Volkssouveränität nicht zu verwechseln. Oskar Negt schreibt: Deutsche Geschichte besteht aus Herrschaftszusammenhängen, zugleich aus fehlgeschlagenen Versuchen zur Souveränität. Michael Jäger schreibt: In diesen westlichen Gesellschaften ist der Staat zwar auch von der Gesellschaft abgehoben, aber die Staatsabstraktion hat einen Gang angebbaren Inhalt. Es ist jedes Mal der Inhalt, dass das Volk selber den Staat übernahm, um sich selber in Staat und Gesellschaft zu spalten, wovon der dazwischen vermittelnde Parlamentarismus nur zeugt. Und dass diese Staatsübernahme in bestimmten Ereignissen, Kämpfen und bestimmten Zielen geschah.
Die Bestimmtheit der Ereignisse und der Ziele ging in die jeweilige Staatsabstraktion ein, um sie wenigstens teilweise zu konkretisieren. Nach außen ist die staatliche Souveränität weniger demokratisiert als nach innen. Immer dann, wenn von Staatsräson die Rede ist, ist der spezifische Inhalt der staatlichen Politik der demokratischen Kontrolle und Verfügung mehr oder weniger entzogen. Außenpolitik ist mehr als die Summe der einzelnen Entscheidungen und Handlungen, sondern hinter diesen steht ein Prinzip, eine Gesamtstrategie, die nicht immer, sogar in den seltensten Fällen, ganz offen liegt. Die Gesamtstrategie wird kaum demokratisch festgelegt. Sie ist Angelegenheit der staatlichen Eliten. Das hat Tradition, die bis in die Monarchien zurückgeht und bis in die Gegenwart reicht. In der öffentlichen Meinung sehen die herrschenden Eliten eher ein Hindernis oder einen instrumentalisierbaren Faktor. Die herrschenden Eliten ziehen hin und wieder gerne die öffentliche Meinung zur Legitimation außenpolitischer Entscheidungen heran. Der Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Außenpolitik ist allerdings sehr gering. Es wird lediglich die Möglichkeit eines demokratischen Entscheidungsprozesses suggeriert. Existiert Übereinstimmung zwischen der öffentlichen Meinung und der Außenpolitik, wird sie zur Legitimation herangezogen. Existiert Divergenz, wird die öffentliche Meinung zum Objekt propagandistischer Kampagnen, um Deckungsgleichheit einseitig herzustellen. Oder es wird die öffentliche Meinung aus anderen Staaten zur Legitimation instrumentalisiert, um auf die eigene Öffentlichkeit Druck auszuüben. Es wäre mithin eine vernünftige Forderung, außenpolitische Entscheidungen einer demokratischen Kontrolle und Einflussmöglichkeit zu unterziehen. Außenpolitische Souveränität des Staates wird zunehmend durch interstaatliche Institutionen aufgehoben. Das moderne Völkerrecht tritt mit dem Anspruch auf, die außenpolitische Souveränität von Staaten einzuschränken, das heißt bestimmten Regeln zu unterwerfen. Die Einhaltung der Regel ist allerdings davon abhängig, dass Staaten den Regelkodex allgemein und freiwillig anerkennen, da es noch kein vollständig ausgebildetes überstaatliches Gewaltmonopol gibt, das die Nichteinhaltung effektiv genug sanktionieren könnte. Ansätze der Herausbildung eines überstaatlichen Gewaltmonopols gibt es dennoch. Und sie stellen einen zivilisatorischen Fortschritt im Sinne der Abkehr vom Schmidtschen Diktum dar. Die Genfer Konventionen entsprangen der Idee, mittels internationalen Rechts Kriege zu domestizieren. Mit dem Völkerbund wurde nach dem Ersten Weltkrieg 1920 versucht, Mittel der Sanktion zu etablieren, wenn Kriege gegen den Gerechtigkeitskodex verstießen. Mit dem Briand-Collet-Pakt 1928 wurde erstmals auch explizit der Angriffskrieg geächtet und eine Einschränkung des absoluten Jus ad bellum für souveräne Staaten unternommen. Die UN-Charta erlaubt staatliche Gewalt gegen andere Staaten, Mitglieder der UN nur, insofern es sich um eine Verteidigung gegen einen bewaffneten Angriff handelt. In diesem relativen Sinne sind Staaten außenpolitisch nicht absolut souverän. Die rechtliche Regelung zwischenstaatlicher Gewalt in modernem Völkerrecht ist dreigeteilt. Man unterscheidet zwischen dem Jus ad bellum, dem Recht zum Krieg, dem Jus in bello, dem Recht im Krieg, und dem Jus amorum, dem Recht der Rüstung. Im Recht zum Krieg werden Gerechtigkeitsmaßstäbe angelegt. Nur gerechte Kriege sollen geführt werden dürfen. Ungerechte Kriege werden international zumindest geächtet. Das Recht im Krieg soll die Verwendung von Waffen regeln, um Gerechtigkeit im Krieg zu schaffen. Zum Beispiel durch die menschliche Behandlung von Opfern und Kriegsgefangenen. Im Kriegsvölkerrecht ist man zumindest zu einer fortschrittlichen Erkenntnis gelangt, dass alle vom Krieg Betroffenen Opfer sind. Schwierig allerdings ist es, den Aggressor und Schuldigen ausfindig zu machen, weil die Aggressoren unter dem moralischen Primat des Gewaltverzichts ihre Aggression als Verteidigung kaschieren und demzufolge nur noch beiderseitige Verteidigungskriege geführt werden. Zum Beispiel Preemptive Strike. Das Recht der Rüstung regelt den Besitz von Waffen, zum Beispiel Atomwaffensperrvertrag 1968, die B-Waffenkonvention von 1972, die C-Waffenkonvention von 1993. Durch das Einwirken auf staatliche Rüstungsprogramme können zum Teil die Mittel, die Voraussetzung für Kriege sind, eingeschränkt werden, wenn auch die strukturellen Gründe für die Entstehung von Kriegen damit nicht beseitigt werden. Immerhin können vertrauensbildende Maßnahmen, etwa Rüstungskontrolle, Sperrverträge, Transparenz der Industrien etc. dazu beitragen, dass ein gefährliches Wettrüsten verhindert oder es sogar zu einem gegenseitigen Abrüsten kommt. All diese mehr oder weniger verbindlichen, durch das Völkerrecht abgesicherten Einschränkungen zeigen, dass eine militärpolitische Normalisierung, das heißt die Wiederherstellung von Kriegsfähigkeit der Bundeswehr, nicht bedeuten kann, das klassische Recht zum Krieg zu restaurieren. Was hier unter Jus ad bellum verstanden wurde, ist ein an das zeitgemäße Völkerrecht angepasster moderner Normalitätsstandard, der für den deutschen Staat seit 1945 nicht gegolten hat, nach Auflösung der bipolaren Weltordnung, aufgrund der zu Buche schlagenden Aktualität des Hegemonialismus, aber den herrschenden Eliten erforderlich zu sein scheint.